Kampf ums Unbewusste von Christina von Braun und Thilo Held. Es liest Marion Bertling. Das Unbewusste der Aufklärung. Der Begriff des Unbewussten tauchte zum ersten Mal im späten 18. Jahrhundert auf. Für das Zeitalter der Aufklärung stand er für das von Wissen und Rationalität Ausgeschlossene. Auch vorher existierte das Unbewusste, aber es wurde anders eingeordnet, etwa als Ungläubigkeit. Der Scholastik und spätere Theologien ihre durchdachten Lehren gegenüberstellten. Als die Lumière, so die Selbstbenennung der französischen Aufklärer, mit dem Anspruch antraten, diese Lehrgebäude zu zertrümmern, Anmerkung 1, musste ein neuer Begriff gefunden werden für das, was außerhalb stand. Gestiftet wurde er im deutschen Kulturraum. Hier attestierten Theologen wie Friedrich D. E. Schleiermacher, der in Berlin eine Pfarrei leitete, dass die Religion Anschauung und Gefühl sei und über eine eigene Provinz im Gemüte verfüge, Anmerkung 2, während Philosophen und Dichter den psychologisierenden Begriff des Unbewussten entwickelten und mit religiösen Charakteristika versahen, die einige Ähnlichkeit mit alttestamentarischen Gottesnamen hatten. Allwissender, mächtiger, allsehender, eifersüchtiger, großer Erschaffer, heiligster, Hirte, Hörer des Gebets, Retter, Erlöser, Schöpfer, souveräner Herr, Vater. Der Schriftsteller Karl Philipp Moritz, 1756 bis 1793, verwendete mehr als ein Jahrhundert vor Freud die Begriffe Unbewusstes und Es in dem von ihm herausgegebenen Magazin zur Erfahrungsseelenkunde bezeichnete er damit das, was sowohl in unserem Körper als in den innersten Tiefen unserer Seele vorgeht und wovon wir uns nur dunkle Begriffe machen können. Dieses Es liege außer der Sphäre unserer Begriffe. Unsere Sprache habe dafür keinen Namen. Anmerkung 3. Die Fährte, die Schleiermacher und Moritz legten, folgten viele weitere Autoren und die Suche nach dem richtigen Wort für diese innere Macht blieb ein durchgängiger Topos aller Reflexionen des 19. Jahrhunderts über das Unbewusste. Die Rationalität der Lumière und das irrationale Unbewusste haben mehr gemein, als die Gegenüberstellung der Zeit vermuten lässt. Zunächst die Schwierigkeit der Selbstdefinition. Beide lassen sich nur durch ihre Negation beschreiben, durch das, was sie nicht sind. Vergleichbar der Reinheit, die sich nie positiv begründen lässt, nur in Abgrenzung gegen die Unreinheiten, die jede Kultur zu diesem Zweck erfindet. Anmerkung 4. Auch Kants Definition von der Aufklärung als Austritt des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit hilft nicht viel weiter. Sie ist sowohl selbstherrlich, weil sie durch den Begriff des Selbstverschuldens unterstellt, dass der Mensch immer schon auf seine Unmündigkeit hätte verzichten können, als auch unhistorisch, als habe es keinen geschichtlichen Kontext für die Genese der Aufklärung inklusive Kants eigener Einsichten gegeben. Vor allem übersieht sie, dass die Lumière ihr Gegenstück, das Unbewusste, zwingend im Gepäck hatten. Goethe begriff das. In Faust II verspottete er die Brüder Humboldt, die einerseits als Heroen der deutschen Aufklärung galten und sich andererseits im Gespräch mit den Toten übten und in Schloss Tegel die Tische rücken ließen. In der Walpurgisnacht heißt es über die alten Geister: Ihr seid noch immer da. Nein, das ist unerhört. Verschwindet doch. Wir haben ja aufgeklärt. Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug und dennoch spukt's in Tegel. Weil sich Bewusstsein und Unbewusstes nur durch ihre Gegensätzlichkeit definieren ließen, waren sie unzertrennlich. Der Rückgriff des aufgeklärten Zeitalters auf die Bilderwelt der christlichen Religion macht deutlich, wie sehr sie dessen Traditionen verhaftet blieb. Im Neuen Testament heißt es, Jesus spricht: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Anmerkung 5. Dieselbe Licht- und Helligkeitsmetaphorik charakterisiert auch die Lumière. Analog verhielt es sich mit dem Gegenpol. hatte die Kirche die Sünde den dunklen Mächten der Unterwelt zugeordnet, so umfasst das Dunkel nun alles, was die Menschheit noch nicht erforscht hatte oder erklären konnte. Die Kirche verortete die Finsternis bei den Ungläubigen, die Aufklärung bei den Unwissenden. In einem trafen sich aber beide. Das Christentum verlangte von seinen Anhängern, an Begebenheiten zu glauben, die mit der sichtbaren Evidenz nicht vereinbar waren. An die Menschwerdung Gottes, an die Auferstehung Christi, die unbefleckte Empfängnis und die Jungfrauengeburt. Auch in den areligiösen Lumière überbrückte, wie wir noch sehen werden, der Glaube den Abgrund zwischen Bewusstsein und Unbewusstem. Dass dieser Glaube ein Spezifikum des Christentums war, zeigt der Vergleich mit der jüdischen Religion und dem Islam. Beide verkündeten den Glauben an einen unsichtbaren Gott, hielten sich jedoch für die diesseitige Wahrheit an das empirisch Erfassbare. Das erleichterte den Umgang mit wissenschaftlichen Neuerungen und erklärt, dass die arabische Medizin, Mathematik und Astronomie des Mittelalters viel weiter fortgeschritten war als die des Christentums, das zu dieser Zeit nur Wissen gelten ließ, das mit dem Glauben vereinbar war. Die Christen, so Michel de Montaigne, 1533 bis 1592, in seinem unnachahmlichen Spott, finden alle Zeit eine Gelegenheit zu glauben, wenn sie etwas Unglaubliches antreffen. Eine Sache ist um so viel vernünftiger, je mehr sie der menschlichen Vernunft widerspricht. Käme sie mit der Vernunft überein, so würde sie kein Wunder mehr sein. Anmerkung 6.